Genau. Wir wollen heute noch ein letztes Mal eine Frage anschauen, die Jesus gestellt hat. Und zwar aus Markus 5, Vers 39. Warum weint ihr? Fragt Jesus da. Und vor allem, wenn man den ganzen Vers liest, da heißt nämlich, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Klingt es schon fast ja, vorwurfsvoll und ja, so nicht sehr mitfühlend und so, wie man es vielleicht seelsorgerlich richtig machen würde. Es scheint irgendwie gar nicht so zu Jesus, seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit zu passen. Aber die Aussage im zweiten Teil von dem Vers, ja, gibt uns da schon den ersten Hinweis. Jesus will die Trauernden wachrütteln. Er will ihnen sagen, hier, schaut doch mal genauer hin. Ich bin doch da. Ihr könnt mir vertrauen. Und er wünscht sich eben, dass wir daran festhalten, dass wir an ihm festhalten, daran, dass er einen guten Plan hat, auch wenn wir ihn vielleicht gerade nicht sehen und nur den nächsten Schritt sehen, wie es in dieser ersten oder in dieser Strophe aus dem Lied, was wir gerade gesungen haben, heißt. Auch und gerade dann eben, wenn wir so ein Schwerfeld gerade zu glauben, wenn unser Glauben an Grenzen stößt, ja, ist das wichtig oder wünscht sich das Gott oder und das kommt eben in der Geschichte dann auch deutlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Person kennengelernt habt oder auch nur über sie gelesen habt, die euch ja so richtig beeindruckt hat im Glauben, die ihr richtig bewundert habt für das, wie sie vertrauen konnte in all den schwierigen Situationen, durch die sie durchgegangen ist. Mir geht's dann, wenn ich so Menschen begegne oder von ihnen lese, ja, so, dass ich denke, so möchte ich auch gern vertrauen können. So möchte ich mich auch an Gott festhalten. Für mich sind solche Personen zum Beispiel Abraham oder auch Dietrich Bonhoeffer. Und eben auch in dem Lied, das wir jetzt gerade gesungen haben, Herr, weil mich festhält, ja, kommt so ein Gottvertrauen zum Ausdruck. Und genauso wie der Text, den wir gleich zusammen anschauen wollen, erinnert uns dieses Lied daran, dass es sich lohnt zu vertrauen und warum es sich lohnt zu vertrauen, eben egal in welcher Situation. Und gerade eben in den Situationen, wo ja die Situation ausweglos und sinnlos erscheint. Es gibt viele Situationen im Alltag einfach, wenn zu viel auf einmal kommt oder eben wenn sogar Krankheit und Tod kommen, wo wir in solche Situationen, ja, in solche Schwierigkeiten kommen zu glauben, wo die Frage nach dem Warum einfach auftaucht bei uns und wo es uns auch so geht, dass wir am Weinen und Schreien sind, so wie diese trauernden Leute in dem Vers, den ich schon vorgelesen habe. Und da bleibt nur die Frage, ja, wie können wir denn Gott so vertrauen? Wieso ist es so, dass wir dann nicht weinen müssen, sondern vertrauen können? Und die Frage, die Jesus hier gestellt hat, steht zum Glück eben nicht alleine, sondern ist Teil von der ganzen Geschichte. Der Geschichte von Jairus und seiner Tochter und einer kranken Frau. Und wenn wir uns die ganze Geschichte anschauen, können wir eben nicht nur Menschen entdecken, die eben in solchen herausfordernden Situationen sind, wo ja scheinbar Grenzen da waren und die dann darin nur trotzdem geglaubt haben, sondern können auch entdecken, wie und warum sie das, ja, das für sie möglich war. Und deshalb möchte ich jetzt den Bibeltext mit euch lesen. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängte ihn. Das erste Hindernis für den Glauben, das mir hier aufgefallen ist, habe ich mal Status oder Ansehen genannt. Weil Jairus hatte das nämlich durchaus zu verlieren. Jairus ist einer der führenden Juden in diesem Ort. Er war Synagogenvorsteher. Das heißt, er war für den Gottesdienstablauf zuständig und ja, dass in der Gemeinde die Tora eingehalten wurde. Und da ist damals eigentlich nicht so ein Unterschied zwischen bürgerlicher und religiöser Gemeinde gab, könnte man auch sagen, dass Jairus sowas wie ein Bürgermeister war. Auf der einen Seite war Jesus den führenden und strenggläubigen Juden eher ein Dorn im Auge, weil er ja, sie auch kritisiert hat, weil er auch neue Dinge angestoßen hat. Und beim Volk war Jesus aber trotzdem unglaublich bekannt und so wollten ihn eben viele sehen. Und eine große Menschenmenge hatte sich da schon versammelt. Vermutlich war so das ganze Dorf auf den Beinen und es war so eine richtige Volksfestatmosphäre. Und wer schon mal auf dem Vasen war, der weiß nur zu gut, wie voll es da sein kann und was für ein Gedränge das ist. Es muss also ziemlich mühselig für den Jairus gewesen sein, da hinzukommen zu Jesus, sich da durch die Menge durchzukämpfen. Und dabei konnten eben auch alle sehen, dass er jetzt da zu Jesus geht, dass ihr Synagogenvorsteher zu Jesus geht und ihm um Hilfe bittet, ja, sich sogar vor ihm niederwirft. Das ist ein Bild, wo eigentlich ja, eine Audienz bei einem Herrscher ausdrückt. Jemand ja, ordnet sich unter und beugt, zeigt an, vor wem muss ich mich beugen? Wer ist der Höhere? Ich kann mir da deswegen durchaus gut vorstellen, dass es da schon Gerede gab, dass ja, was Jairus da jetzt macht. Weil in Jairus gehobener Position würde man sich niemals an irgendeinen dahergelaufenen Wanderprediger wenden. Aber Jairus hat eben verstanden, dass Jesus nicht einfach ein normaler Rabbi ist, sondern dass er mehr ist. Und er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was die Menge denkt, sondern es ging um sein Kind, seine einzige Tochter. Und da versucht er alles, was er kann. Und so zeugt es für mich echt von großem Vertrauen in Jesus, dass er, obwohl er weiß, hier ist, alles hat nichts geholfen, dass er aber trotzdem vertraut und denkt, dass Jesus jetzt noch was tun kann. Er glaubt, dass Jesus heilen kann. Jairus ist also trotzdem, dass es für seine Position nicht passend war, zu Jesus gegangen und hat damit der ganzen Menge sein Glauben zu Jesus gezeigt. Und Jesus enttäuscht ihn nicht. Er ist bereit einzugreifen und er kommt mit. Und das tut Jesus auch noch heute. Denn auch heute gibt es Situationen, wo es um uns, vielleicht um unseren Status, unser Ansehen geht und wo das so ein Hindernis für unseren Glauben wird. Ja, was passiert, wenn wir heute in unserem Alltag, in der Schule oder auf der Arbeit oder wo auch immer, Jesus bekennen und zeigen, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen? Vielleicht fragen wir uns dann auch, was denken jetzt die anderen? Oder kostet es mich möglicherweise sogar was, den Job, weil ich bei irgendwas nicht mitmache oder eben einfach nur das Ansehen, weil ich das Gefühl habe, dass die Kollegen jetzt alle denken, hey, wie kann man denn eigentlich nur sowas glauben? Was ist das denn für einer? Und weil wir das nicht wollen, weil uns das Ansehen und unser Status wichtiger ist, ja, neigen wir dann manchmal dazu, unseren Glauben eher zu verstecken. Aber ich denke, bei Jairus dürfen wir sehen, dass es sich lohnt, Jesus im Alltag zu bekennen und ihm zu vertrauen, weil Jesus eben auch heute, wie er das bei Jairus gemacht hat, eingreift und mitgeht und mit dabei ist. In dem Lied heißt es auch, dass eben Jesus zu unserer Rechten helfen steht und ja, für uns fleht und ein schützender Ort ist in aller feindlicher Bedrohung. Und Feind mag jetzt vielleicht ein bisschen krass klingen, aber ich glaube, wenn man wirklich wegen ja, so ausgegrenzt wird, vielleicht wegen seinem Glauben, dann fühlt sich das tatsächlich wie so ein feindlicher Angriff an. Und dann dürfen wir aber eben wie Jairus erleben, dass Jesus zu unserer Rechten steht. Und glücklicherweise ist es bei uns hier in Deutschland so, dass wir nicht, meistens keine Nachteile davon haben, wenn wir unseren Glauben leben und bekennen. Und auch Jairus erlebt, dass ja, Gott Jesus ihm hilft und es wird nicht berichtet, dass eben das Ansehen irgendwie darunter leidet. Er darf erleben, dass das Vertrauen sich gelohnt hat. Und das dürfen wir eben auch heute erleben, wenn wir zu Jesus kommen. Jairus hat also die erste Hürde übernommen. Er ist auf Jesus zugegangen. Jesus hat ihm gesagt, ja, ich komme mit. Er will seiner Tochter helfen. Aber es ist ja immer noch diese Menge da, die eigentlich ja kam, um Jesus zu sehen, um ihn zu hören, seine Heilungen zu erleben. Und deshalb lassen sie ihn nicht einfach so weiterlaufen. Wenn man eben versucht, über so ein Volksfest irgendwie schnell voranzukommen, dann merkt man schnell, dass das nicht funktioniert. Vor allem, wenn man dann irgendwie noch hier der Star der Stunde ist, zu dem alle wollen. Auf jeden Fall waren überall um Jesus die Leute und plötzlich bemerkt Jesus aber eine Berührung. Und hier kommen wir zu einer zweiten Grenze für den Glauben. Und dazu möchte ich den Text ein bisschen weiterlesen. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am ganzen Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich um in die Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich habe diese Grenze mal Unreinheit genannt. Der Text nimmt uns damit rein in eine Situation von einer Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen leidet. Man ist sich nicht sicher, was das für eine Krankheit war, aber ich stelle es mir auf jeden Fall sehr, sehr nervenaufreibend vor. Vor allem über so eine lange Zeit. Da ist es nur zu verständlich, dass man da die Hoffnung aufgibt, dass sich noch irgendwas ändert. Und ich kann mir es nur gut nachvollziehen, wie mühselig es sein muss, von Arzt zu rennen und jedes Mal doch wieder enttäuscht zu werden und keine Hilfe zu bekommen. Und obendrauf hatte sie diese ganzen Bemühungen ihr ganzes Vermögen gekostet. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass sie wegen dieser Krankheit nach dem Gesetz unrein war. Das heißt, sie durfte eigentlich nicht unter Menschen, weil sie die sonst allein durch ihre Berührung verunreinigt hätte. Und damit war sie quasi aus der Gemeinschaft und aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Sie konnte nicht einfach in den Gottesdienst oder in den Tempel. Sie konnte nicht einfach in Gottes Gegenwart. Der Unterschied zu diesem angesehenen Synagogenvorsteller Jairus könnte also kaum größer sein. Sie ist eine Außenseiterin, eine Ausgestoßene. In so einer Situation kann der Glauben wirklich schon mal an Grenzen stoßen. Und die Uneinheit erscheint als echtes Hindernis. Aber an diesem Tag ist die Frau eben trotz allem unterwegs. Sie verschleiert ihre Krankheit und macht sich auf den Weg zu ihrer letzten Hoffnung. Vielleicht wurde sie sogar motiviert durch das, was sie gesehen hat. Dass Jairus seinen Glauben ausgedrückt hat und sie erlebt hat, dass Jesus darauf eingeht. Und so berührt sie unauffällig von hinten das Gewand von Jesus. Sie glaubt, dass eben nur diese kleine Berührung reicht, damit sie gesund wird. Und auch sie wird nicht enttäuscht. In dem Moment wird sie geheilt. Aber bei Jesus bleibt nichts unbemerkt. Und so sucht er die Frau. Jesus will sie nicht in dieser Angst, in dieser Unsicherheit zurücklassen, sondern um ihretwillen diese Situation klären. Die Frau versteckt sich vermutlich, weil sie eben Angst hat vor dem, was die anderen sagen, vor dieser Demütigung, vor den Vorwürfen, was sie hier eigentlich zu suchen hat, warum sie sich das überhaupt traut, Jesus anzufassen und ihn damit unrein zu machen. Nee, sie wollte nicht, dass das jemand erfuhr, was da wirklich passiert ist. Und da kommt sie ja ganz gelegen, dass die Jünger nochmal die Situation vor Augen malen. Meister, hier sind doch so viele Leute um dich. Bei dem Gedränge berühren dich unglaublich viele Menschen. Aber Jesus bleibt beharrlich. Kraft ist von ihm aufgegangen. Und damit macht er auch klar, dass es eben nicht irgendwie der magische Mantel ist, der jetzt hier irgendwas getan hat, sondern dass es seine Kraft ist, Gottes Kraft, die hier am Wirken ist. Und da merkt die Frau, dass Jesus alles weiß und sagt endlich, was passiert ist. Und Jesus konfrontiert sie nicht mit den Vorwürfen, anders als sie das vielleicht erwartet hat, sondern er lobt ihren Glauben und spricht ihr Rettung und Frieden zu. Sie braucht keine Angst mehr haben. Die Frau durfte erleben, was in der ersten Strophe von Herr, weil er mich festhält, beschrieben wird. Sie vertraut und Jesus wendet sich ihr vor Liebe zu und gibt ihr neuen Mut, nimmt ihr die Angst. Und so durfte sie wie Jairus erleben, dass Jesus eingreift, dass er da ist, dass sich das Vertrauen lohnt. Die Reinheitsgebote spielen jetzt bei uns heute keine Rolle mehr. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, Dinge, die unsere Beziehung zu Gott verunreinigen und stören. Ja, Sünde. Dinge, die wir mit uns rumtragen, aber am liebsten verbergen wollen. Wenn ich zum Beispiel neidisch bin auf das, was andere können, macht der Neid mich innerlich kaputt, weil ich das Gefühl in mich reinfresse und mich selbst abwerte. Und so nicht nur die Beziehung zu mir, sondern auch zu anderen und zu Gott darunter leidet. Aber Gott will eben, dass diese Dinge ausgeräumt werden, dass wir zu ihm kommen. Er will dir und mir diesen Frieden geben und uns davon frei machen, so wie er es bei dieser Frau gemacht hat. Er lässt uns nicht einfach ziehen, er hält uns fest, auch wenn wir uns gerade lieber vor ihm verstecken würden, weil er uns liebt. Deshalb können wir ihm vertrauen. Und bei so einem großartigen, fantastischen Wunder kann man glatt vergessen, dass wir eigentlich mit einer anderen Geschichte angefangen haben. Und so rückt im Text jetzt auch wieder Jairus in den Fokus. Ich lese einfach noch ein paar Verse weiter. Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Der Jairus steht hier vor einer zweiten Grenze für seinen Glauben, vor dem Tod. Mitten in diese wundervolle Situation schlägt die Nachricht der Boten ein wie ein Blitz. Dein Mädchen ist tot, Jairus, belästige den Meister nicht länger. Der Tod scheint für sie alle eine unüberwindbare Grenze zu sein. Keiner glaubt, dass Jesus jetzt noch was tun kann. Die Reaktion von Jairus wird uns nicht überliefert. Aber ich stelle mir vor, dass er, neben dem, dass er traurig war, auch auf Jesus wütend war. Warum hilft er dieser Frau und nicht meiner Tochter? Warum hat er sich aufhalten lassen? Vielleicht kennst du das Gefühl, dass Gott dich vergessen hat und nur im anderen Leben besonders wirkt, bei anderen Wunder tut. Und ich glaube, so ungefähr muss sich Jairus gefühlt haben. Aber Jesus ermutigt ihn, bevor Jairus überhaupt was sagen kann: Fürchte dich nicht, vertraue nur, sie wird gerettet werden. Und dadurch, dass hier nicht erwähnt wird, wer sie rettet, wird auch schon deutlich, dass es jetzt Gott eingreift, dass jetzt Gott der Handelnde ist. Und Jairus bleibt nichts anderes übrig, als Jesus weiter zu vertrauen, sich weiter an ihn und seine Zusagen zu halten. Und so setzt sich Jesus noch ein zweites Mal diesen Reinheitsvorstellungen entgegen. Denn auch ein Haus mit einer Leiche gilt als unrein. Aber Jesus geht da rein, er trifft die Trauernden, die sich schon davor versammelt haben. Und auch hier scheint niemand zu glauben, dass Jesus wirklich noch eingreifen kann. Aber Jesus sagt: Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und ich kann aber voll verstehen, dass man da als Umstehender erstmal einfach lachen muss. Aber Jesus zeigt eben hier schon vor Ostern, dass er stärker ist als der Tod. Es ist für ihn eben kein Problem, jemand vom Tod zu erwecken. Es ist für ihn so, wie wenn er einen Schlafenden weckt. Das zeigt sich auch daran, dass das griechische Wort für Schlafen in der Bibel auch als Gegenteil von Auferstehen gebraucht wird. Und Jesus unterstreicht seine Taten, seine Worte durch Taten. So. Man ruft dieses Mädchen zurück ins Leben. Jesus besiegt den Tod. In dieser besonderen Situation und aber endgültig eben durch seine Auferstehung an Ostern. Und deshalb muss der Tod jetzt keine Grenze für unseren Glauben mehr sein. Weil Jesus größer ist. Und so können wir eben mit der Helga Winkel, die dieses Lied geschrieben hat, singen: Herr, wer mich festhält. Ja, wo sie in der zweiten Strophe dann schreibt, dass wir dem Tod entrissen sind. Und was das bedeutet, durfte ich erleben, als ich das letzte Mal so eine Person getroffen habe, die ich um ihren Glauben bewundert habe. Und zwar ist es die Cousine von meinem Vater, die 8 Jahre lang gegen Krebs gekämpft hat. Und nachdem sie dann einen Rückfall hatte und klar war, dass sie sich davon nicht mehr erholen wird, hat sie begonnen, ihre Beerdigung zu planen. Und eben, leider musste die dann auch ein paar Monate später stattfinden. Aber besonders beeindruckt hat mich ihre Liedauswahl. Es waren nämlich lauter Lob- und Danklieder. Und eben auch Herr, weil mich festhält. Mir fiel es zu der Zeit nicht so leicht, einfach still zu vertrauen. Und dann hat sich die Dorothea einfach dieses Lied für ihre Beerdigung ausgesucht. Und ich war unglaublich überwältigt von diesem Vertrauen, das sie inmitten ihrer Krankheit mit dem Tod vor Augen da ausdrückt, durch das, dass sie das Lied ausgewählt hat. Sie wollte in diese Situation, dass wir singen: Ich vertraue still, dein Wille, Herr, ist gut. Und es war für mich wie eben, wenn Jesus fragt: Warum weinst du? Weil dieses Lied mir eben neu gezeigt hat, weshalb ich Gott vertrauen kann. Nämlich wegen dem, wer er ist und was er getan hat. Die Frage nach dem Warum wird nicht beantwortet. Sie kommt aber angesichts der Größe und Schönheit Gottes zu Ruhe. Das war ein Zitat, das eine Mitstudentin von mir damals bei einer Andacht uns mitgegeben hat. Und das durfte ich in diesem Moment wirklich erleben, damals. Und eben auch der Text zeigt uns mehr von dem, wer Jesus ist. Er wendet sich den Menschen zu. Er ist da. Er ist eben größer als unsere Unreinheit, unser Unglauben und der Tod, weil seine Macht unbegrenzt ist. Und deshalb können wir vertrauen, wie Jairus und die Frau das getan haben. Ich finde noch spannend, aber auch den letzten Vers, wo Jesus quasi verbietet, von diesem Wunder weiterzuerzählen. Und er tut es ja auch noch an anderen Stellen. Da kann man sich jetzt fragen, da sind gerade so krasse Sachen passiert, Jesus, warum verbietest du das? Das ist doch so schön, wenn andere Leute davon hören. Aber Jesus geht es eben darum, dass wir wirklich erkennen, wer er ist. Dass er eben nicht irgendein Rabbi und Wunderheiler ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Er will, dass die Leute ihm nachfolgen, ihm vertrauen, an ihn glauben, weil er Wunder tut, sondern weil er der Messias ist. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Abraham für mich so ein Glaubensvorbild ist. Und das ist an diesem Punkt ganz besonders. Denn auch wenn er vor Jesus gelebt hat, hatte er diesen Blick auf ja, Gottes Wesen, auf ja, wie Gott ist. In der Situation, wo er an der quasi ja, an Grenzen gekommen ist, als er seinen einzigen von Gott versprochenen Sohn Isaak opfern sollte, vertraut er nicht einfach auf das Versprechen, sondern er glaubt an den, der ihm das Versprechen gegeben hat. Er war bereit, Isaak zu opfern, weil er eben wusste, dass Gott es richtig macht, dass er sein Versprechen halten wird, auch wenn er das vielleicht auf andere Art und Weise tut, wie Abraham sich das gewünscht hat. Und Abraham hat sich bestimmt während diesem ganzen Weg mit Isaak gefragt, wann Gott endlich eingreift, wann Gott endlich was tut. Und auch Jairus ging sicherlich so. Aber letztendlich durften eben beide erleben, dass Gott rechtzeitig eingreift. Gott weiß den richtigen Zeitpunkt zum Handeln. Er hat den Überblick, auch in unserem Leben. Und auch wenn wir gerade denken, bei mir tut sich nichts. Ich vertraue doch Gott, aber irgendwie merke ich nicht, dass Gott irgendwie antwortet. Mein Vertrauen sich irgendwie lohnt. Ich komme zu Gott, aber er hört nicht. Mir geht es so wie dieser Frau, die 12 Jahre lang macht und tut und betet und zu Ärzten geht und alles versucht. Und bei jedem schreibt Gott eine andere Geschichte. Und da dürfen wir uns nicht vergleichen oder nicht denken, ja, wenn ich jetzt noch mehr tue und wenn ich noch mehr glaube, wenn ich noch mehr Leistung bringe, dann hört Gott mich vielleicht. Sondern was wir bei dieser Frau und bei Jairus gesehen haben, was sie getan haben und was ich euch auch ermutigen möchte zu tun, ist, dass sie trotzdem, es vielleicht aussichtslos schien, dass sie trotzdem zu Jesus hingegangen sind, dass sie dran geblieben sind und dass sie sich dann Gottes Souveränität überlassen haben, wann und wie er antwortet. Und in Hebräer 10, Vers 35 ist uns versprochen, dass unser Vertrauen belohnt wird. Das heißt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja, es lohnt sich, Gott zu vertrauen, trotz allen Hindernissen, weil er vertrauenswürdig ist. Er ist der Herr, der sich ohne Vorurteile und Liebe zuwendet, der da ist und der eingreift. Und deshalb dürfen wir, wie Jairus und diese Frau es damals erlebt haben, auch heute darauf vertrauen, weil Jesus eben derselbe bleibt. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du dieser große, unglaubliche, allmächtige, unbeschreibliche Gott bist, dass wir dir alles zutrauen dürfen. Und ich möchte dich für alle bitten, denen das gerade schwerfällt, dass du zu ihnen sprichst, dass du ihnen sie merken dürfen, dass du ihnen antwortest, auch wenn es vielleicht anders ist, als sie das erwartet haben. Und ich möchte dich bitten für alle, die sich freuen dürfen, dass sie eine lebendige Beziehung zu dir haben und die dir, denen es gerade leicht fällt, dir zu vertrauen. Ja, dass sie auch in dieser Zeit mehr und mehr dich kennenlernen dürfen und ihre Beziehung zu dir wachsen darf. Und ich danke dir, dass du stärker bist. Amen.